Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den mittlerweile schon etablierten Berliner Gesprächen über Staat und Politik hier an der Business and Law School in Berlin im wunderschönen Konzertsaal zu einem Zeitpunkt, wo der erste Schnee draußen glitzert. Also was könnte es Schöneres geben, als sich ein bisschen über die demokratische Ordnung und mögliche Probleme zu unterhalten, denn das Wetter macht ja jedenfalls schon mal gute Laune und stimmt uns auf die Weihnachtszeit ein. Ich bin sehr glücklich, freue mich sehr, dass ich heute die Buchautorin, Juristin, Politikerin, aber vor allen Dingen auch, ich würde mal sagen, Demokratieaktivistin, Caroline Preißler zu Gast habe. Herzlich willkommen hier an der BSP. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören es, wir nehmen einen Live-Podcast auf. Also es wird immer wieder unterbrochen werden durch stürmische Beifallsorgien. Das ist üblich. Ja, also Sie müssen sich darauf einstellen. Ja, also vielen Dank, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Denn Sie haben ja in den letzten Jahren doch so eine gewisse, ich sage mal, bewegte öffentliche Geschichte auch durchlebt. Mit vielen Berichterstattung in den Medien. Sie waren bei etlichen Talkshows durch Corona, das Sie ja erwischt hat, was Sie sehr öffentlich geteilt haben. Sie haben seitdem ein Buch veröffentlicht zur Demokratie und zur Streitkultur in der Demokratie. Sie setzen sich jetzt sehr bewusst immer wieder auch für die Meinungs- und für die Versammlungsfreiheit ein und sind also immer wieder prominent am Brandenburger Tor unterwegs, um mögliche Schwurbeldemos ein bisschen Paroli zu bieten. Und über all das, liebe Frau Preißler, wollen wir heute sprechen. Wir starten aber, wie das üblich ist, mit der Vergangenheit, das heißt mit dem Jahr 1971 in Ost-Berlin, wo Sie nämlich geboren sind. Und da können Sie vielleicht einmal auch ein bisschen für unser jüngeres Publikum berichten, wie war das eigentlich, in einer geteilten Stadt aufzuwachsen, in einer Zeit, wo am Anfang der 70er Jahre die DDR noch sehr gefestigt erschien. Aber dann ab den 80er Jahren ist ja langsam so ein bisschen durchlässiger vielleicht auch wurde und ein bisschen brüchiger. Und dann haben Sie ja auch noch die Wende direkt vor Ort erlebt, mehr oder weniger. Also das interessiert uns doch sehr.
Okay, vielen Dank. Das ist auch ein Thema, was ich mag, denn es scheint so mit fortschreitendem Alter so zu sein, dass man sich dann eben auch an seine Kindheit gerne erinnert. Ich bin direkt an der Mauer groß geworden. In Friedrichshain-Kreuzberg gibt es so Mediaspree am Osthafen, so ein eine Mietskaserne, in der ich groß geworden bin. Das heißt, da war natürlich nichts mit Graffiti und nichts mit Durchlässigkeit. Und ich erinnere mich, dass es so ein Winter war wie dieser und der Schnee fiel. Und meine Mutter hatte so Fäustlinge und wir liefen auf der Straße und sie machte so, klatschte so in die Hände und dann halte das. Und dann sind die Grenzer auf sie zugestürmt und haben gesagt, womit haben sie die explosionsartigen Knallgeräusche gemacht? Und dann mussten wir den Bürgersteig verlassen und weggehen und so, weil die also von diesen Fäustlingen so...
Man kann sich die Skurrilität heute nur noch schwer vorstellen, was bisweilen zu mittelschweren Katastrophen geführt hat, welche Banalitäten. Das war an der Grenze sehr, ich sag mal so, die Grenzer waren durchaus nervös und auch empfindlich bezüglich auch Witzen und
ähnlichem. Ja, Dinge. Oder auch Störungen an der Grenze. Und nun muss man sagen, diese Spree, die hatte sowieso ihre Geschichte, weil von Kreuzberg aus immer mal wieder Kinder ins Wasser gefallen sind und dann elendig unter den Augen der Grenzer ertrunken sind, weil die Westberliner sie nicht retten durften und also wirklich machtlos dort standen, während die Grenzer darauf geachtet haben, dass niemand diese ertrinkenden Kinder rettet. Und es gab dann erst so in den 80er Jahren so eine Annäherung, dass dann die Westberliner Feuerwehr oder so Kinder retten durfte. Und ich erinnere mich, auch, dass ich, wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie, ich bin sehr behütet aufgewachsen, in die Kirche gegangen bin, dass ich an einem Haus vorbeikam, wo so Kinder hinter Gittern waren. Und jetzt als erwachsene Frau weiß ich, dass das eben ein Jugendwerkhof war, dass die dort Zwangsarbeit erlitten haben, dass die zum Teil ihren Eltern weggenommen wurden. Und auch zum Glück eben jetzt erst als erwachsene Frau weiß ich, dass ich, seit ich 13 war, von der Stasi überwacht wurde und meine Post gelesen wurde. Und ich war ein sehr politisch aktiver Mensch, eben schon als Teenagerin, eben in der DDR. Und es tut mir fast ein bisschen leid, dass jemand das lesen musste, was ich schrieb. Denn die Gedanken waren noch nicht ganz ausgereift. Über liberale Demokratie wusste ich nicht so viel. Ich wusste nur, was mich stört. Und wir hatten so Glasnost- und Perestroika-Gedanken. Aber es war sehr schön, dann als junge Erwachsene die friedliche Revolution mitzuerleben und zum Teil eben mit.
Waren Sie da? Waren Sie am 9. November, als die Mauer fiel, dann vor Ort?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch letztens eine Journalistin getroffen. Ich war da in Bornholmer Brücke, ja, und die war genau auf der anderen Seite. Und jetzt habe ich sie eben 30 Jahre später getroffen. Und sie war auf der Seite, ich war auf der Seite. Und ich habe mich so, also schon die Zeit dorthin, die war immer so gefährlich, weil es immer so kurz vor knapp war. Leute sind verhaftet worden, Menschen sind nicht zurückgekommen, manche haben Gewalt eben erlebt und so weiter. Von dieser Bürgerrechtsbewegung in den Kreisen, in denen ich mich bewegte, Freier Klier, meine Nachbarin, ist mit ihrem Mann an die Grenze gebracht worden, abgeschoben worden, während ihre 12-jährige Tochter alleine in der Wohnung im Prenzlauer Berg zurückblieb. Ich war damals schwanger und mein Mann und ich, wir überlegten immer wieder, wie lange wir das eben noch aushalten und ob einer geht oder bleibt. Wir sind geblieben. Ich bin eher so ein Mensch, der eben bleibt und bis zum Ende was durchsetzen will. Aber schön, dass es vorbei ist. Schön, dass ich hier sein kann bei Ihnen. Ich bin hier in West-Berlin und keiner wollte meinen Ausweis sehen.
Sie mussten kein Visum. Also wir sind hier immer herzlich willkommen, ja. Frau Preiß. Also Dankeschön. Jederzeit.
Ja. Dankeschön.
Aber wo Sie die Geschichte gerade erzählt haben, erinnere ich mich dunkel auch an eine, die ich mit meinem Vater erlebt habe. Mein Vater ist geflohen aus der DDR mit seinen Eltern und seinem Bruder. Er ist in der Nähe von Leipzig aufgewachsen, ist dann auch nach Berlin und 61, kurz vor Mauerbau, ist er dann also rüber, getrennt. Er mit seiner, ich glaube, er mit seinem Vater und sein Bruder mit seiner Mutter, damit sie zu viele sind und haben es auch geschafft. Und er wurde dann natürlich erstmal zum größten DDR-Hasser aller Zeiten, als er es dann geschafft hatte, das, so wie Nichtraucher natürlich auch die Raucher dann unerträglich finden. Also ich musste mir einiges anhören über diese fürchterliche DDR und konnte das erst später so ein bisschen einordnen, wo das eigentlich alles herkommt. Aber wir haben dann Mitte der 80er Jahre, als ich noch relativ klein war, dann ab und zu auch mal die DDR besucht. Und ich erinnere mich, in einem Fall war es so, da lag rechts neben ihm im Beifahrersitz lag so ein Taschenrechner. Sie kennen die man so als Werbegeschenk bei Banken und so bekommen hat, wie mit dem kleinen Solarding da, wo man, also nicht gerade Hightech. Und das war jetzt Mitte der 80er Jahre. Und der Grenzer der DDR kam dann und guckte und man kann es sich gar nicht mehr vorstellen. Die kommen ja dann wirklich mit voller Montur und mit Maschinengewehr und so weiter, kommen die dann und gucken. Und man darf da bloß keinen Witz machen. Ist ein bisschen so wie jetzt in den USA, wenn man da irgendwie einen blöden Spruch an der Grenze macht, sind wir auch gleich weg. Aber da war es auch so, man wusste auch irgendwie, das ist jetzt hier ganz fürchterlich und Sprüche sind nicht gut. Mein Vater konnte das jetzt nicht immer gut zurückhalten, sag ich mal vorsichtig. Aber der sah dann also diesen Taschenrechner, der Grenzer, und dann sagte der, Robert, ist denn das? Was ist denn das? Was soll das denn sein? Also was war der aus wie so eine Art Spionage-Hightech-Gerät oder so. Da sagte mein Vater, ach ja, komm, das ist nur eine Tasche, kannst du behalten. Oh Gott.
Ja.
Um Gottes Willen. Das hieß dann, zack, ranfahren und dann wurde unser Auto auseinandergenommen. Aber bis auf die letzte Schraube wurde das dann auseinandergebaut, weil gesagt wurde, aha, wenn du uns mal so kommst, Kollege, dann machen wir jetzt mal ernst. Also es war wirklich eine absurde Situation, was man da immer erlebt hat. Es fiel mir nur gerade ein, wo Sie das erzählt haben. Und tatsächlich sind wir dann auch direkt nach der Wende hier nach Berlin. Ich habe mir dann etliche Sachen von den russischen Armeeleuten andrehen lassen, was meine Mutter mir dann gleich wieder weggenommen hat, denn die haben ja die ganzen Originale verkauft, ne? Von Waffen über Uniformen, über alles, was so nicht bei drei irgendwie fest war, haben die da einfach irgendwelchen Leuten angedreht und ich fand es natürlich genial, mir die ganzen russischen Devotionalien und Originalwaffen da teilweise geben zu lassen.
Ja, ist ein bisschen schlecht, glaube ich. Also wirklich so Handgranate im Kinderzimmer.
Nee, meine Mutter war eher mittelgut begeistert. Also das fand sie nicht so doll. Aber jetzt hat sich's geändert und wir sind in der ganz anderen Zeit, wo wir also das Glück haben, in einer demokratischen Ordnung zu leben. Und Sie haben auch dieses Glück ergriffen und haben dann 91 bis 93 sich schon so ein bisschen in Richtung Juristerei bewegt, aber noch nicht so ganz.
Stimmt. Ich habe erzählt, ich war zur Wendezeit schwanger und so wie mein Kind aus dem Gröbsten raus war, habe ich dann in der Demokratie eine neue Ausbildung begonnen. Ich hatte in der DDR schon gearbeitet, aber bin dann Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte geworden. Das war wirklich eine sehr schöne Zeit.
Wie kam das eigentlich? Also, denn man hätte ja auch das Studium machen können, aber Sie, gleich die Juristerei, das haben Sie ja später dann gemacht. Offensichtlich haben Sie ein bisschen Blut geleckt, stelle ich mir vor, bei der Ausbildung, so nach der Juristerei. Aber wie kamen Sie auf diesen Beruf?
Also ich bin planvoll vorgegangen, denn okay. Ich habe in der DDR Repressalien erlebt in der Bildung und deswegen hatte ich nur eine mittlere Reife. Ah. Polytechnische Oberschule hieß das. und ist ohne Abitur kein Studium, aber es gibt ja Umwege und ich habe gedacht, ich muss Geld verdienen, ich habe ein Kind, also lerne ich jetzt einen Beruf, dann kann ich mich ernähren und wenn ich den Beruf habe, dann schauen wir mal. Und so war das
Also ein
dann.
bisschen im
Dann
Hinterkopf hatten Sie schon.
wollte schon in der DDR-Juristin werden.
Oh,
Ich
ja gut, aber
habe
das.
schon damals immer die Verfassung der DDR im Rucksack mit rumgetragen und habe es immer versucht, juristisch alles zu begreifen, was natürlich Quatsch ist. In der Diktatur geht es ja gerade nicht um das geschriebene Recht, sondern um das Durchgesetzte. Aber das hat mich schon immer fasziniert und der Traum war da. Ich habe nur einen Weg gesucht, der für mich gangbar war, an diesen juristischen Abschluss zu kommen. Und das war mit einer Gehilfenausbildung einfach damals
Aber das
easy.
heißt, Sie haben auch, Sie haben ja gerade gesagt, Sie wurden von der Stasi auch so ein bisschen ins Auge gefasst, sozusagen, und ein bisschen kontrolliert. Sie durften kein Abitur machen, ne?
Nein,
Also.
das war bestimmten Leuten vorbehalten. Ich war jetzt auch nicht der intellektuelle Überflieger in der Schule, denn wenn man Revolution macht, dann bleibt manches auf der Strecke. Trotzdem war ich keine schlechte Schülerin, aber meine ältere Schwester hat zum Beispiel Abitur gemacht und da war Bedingung, dass sie in die FDJ eintritt. Das war eine Jugendorganisation, die war sehr staatsnah und es hatte was mit der Ideologie zu tun, die ich abgelehnt habe. Und meine Schwester war das ein annehmbares Konzept und also eben, so sie sagt, mitmachen, um dafür eben weiterzukommen. Und die hat dann eben auch danach studieren dürfen und so weiter. Für mich war es das nicht.
Und
Und
ich glaube, man sieht da auch, man sollte das nicht pauschal bewerten jetzt in der späteren Zeit. Denn das sind alles bei zwei, wie ich finde, durchaus nachvollziehbare
absolut.
Entscheidungen.
Und wir hatten die gleichen Eltern, die haben uns einfach die freie Wahl gelassen. Und ich habe eine sehr glückliche Schwester. Und die hat genau für sich den Weg gefunden und ich meine.
Aber die hat dann nicht Jura studiert?
Die ist Theologin geworden.
Das ist die andere gute, große Wissenschaft. Das ist okay. Ja,
Ich
ist okay.
bewundere sie sehr dafür.
Sie haben aber dann erstmal 4 Jahre in dem Job, glaube ich, gearbeitet auch. Kann das sein? Oder Sie haben jedenfalls bis 93 die Ausbildung gemacht, 97 dann aber haben Sie sich entschieden, so, jetzt reicht's mir. Jetzt will ich das auch selber machen, was meine, in Anführungsstrichen, Leute, für die ich da möglicherweise gearbeitet habe in Kanzleien, was die so treiben. Das kann ich auch. Aber jetzt brauche ich noch das Studium. Und dann haben Sie in Potsdam angefangen zu studieren. Also Sie sind nicht in eine Westberliner Uni gegangen,
Nee, weil
sondern Sie haben
das
gesagt, ich bleibe dann doch
im Osten,
im
nee.
Osten.
Erstens war es total schön, weil die Universität in Potsdam, oder nein, Potsdam selbst hatte in der DDR einen gewissen Ruf, weil da nämlich die Stasi-Uni war. Und da sind also Leute hingegangen und haben wirklich schreckliches Handwerk gelernt. Ich weiß nicht, es gibt so eine Serie, Cleo heißt die,
Ja,
wo es also,
ich war
die
vor
eben,
wenigen Wochen war ich
ja.
in Potsdam und da wurde gerade die zweite Staffel, da war alles aufgebaut für Cleo.
Wirklich, ich kann es kaum aushalten, diese Serie zu sehen, weil die bei allem Witz eben
Ist wirklich
sehr,
gut.
sehr nah dran ist und auch musikalisch und so weiter. Und die spielt ganz oft auch in den Hörsälen, in denen
Ja,
ich
das stimmt.
studiert habe. Auf jeden Fall haben die aber nach der friedlichen Revolution das anders gemacht. Die Leute sind gegangen und fast komplett
Ausgetauscht haben.
ausgetauscht worden. Und dann hat die Uni erkannt, logischerweise, hier bin ich in einem Bundesland, wo es Brüche in den Biografien gibt. Jetzt machen wir diese Hochbegabtenförderung, hieß es damals, für Berufsanfänger oder nein, für besonders beruflich Herausgeforderte, für Leute mit Eignungsprüfungen, für Überflieger oder eben auch für Migranten. Und das war total genial, weil ich habe eine Aufnahmeprüfung gemacht, so eine Hochbegabtenprüfung, die war mündlich und schriftlich, guckt man dann eben, kann man mit einem juristischen Text was anfangen. Und ich habe mit einem Türken, einer Kurdin und zwei weiteren Ostdeutschen dann diese Prüfung bestanden und bin dann ganz normal ins erste Semester gekommen mit einem Abschluss, der dem Hochschulabschluss, der Hochschulreife gleichgesetzt wird. Und dafür bin ich sehr dankbar. Denn davon gibt es jeden Tag Leute, die eben in dieses Land kommen und haben vielleicht keine typische Bildungskarriere. Potsdam hat es damals vorgemacht, meine Uni, wie das gelingen kann, das war ganz toll.
Und wie war die Zeit? Weil Sie waren ja dann schon ein bisschen älter als die typischen Erstsemester, ne? Sie waren dann, ich muss jetzt mal rechnen, Sie waren ja schon 26, 27 um den Dreh, als Sie angefangen haben zu studieren. Jetzt nicht wahnsinnig viel älter, aber schon irgendwie, auch weil Sie schon gearbeitet hatten, ja vielleicht auch irgendwie so eine andere, einen anderen Blick auf manche Dinge vielleicht. Wie war die Zeit?
Es war wunderbar. Also ich kann nichts Schlechtes sagen. Erstens, ich hatte ein Kind, das ging, war gerade eingeschult worden. Und wir haben also beide wieder Schule gemacht. Das war also sehr niedlich. Wir sind dann beide nach Hause gekommen. Wir hatten beide Hausaufgaben. Und das war also schon sehr hübsch. Außerdem hatte ich Disziplin drauf. Das heißt, um 8 die Vorlesung. Ich war da. Ich war oft ganz alleine da. Aber
Ich habe morgen früh übrigens um 8 Uhr Vorlesung und bin mal gespannt, ob ich alleine da bin.
Ja, manchmal ist es so. Aber es war eine schöne Zeit. Außerdem habe ich ganz viele Leute kennengelernt. Einer ist gerade Landrat geworden. Von diesen Hochbegabten, mit denen ich zusammen diese Aufnahmeprüfung gemacht habe. Und ich bin natürlich viel schneller durchs Studium gegangen, weil dieses ganze Partymachen ausgefallen ist. Und weil ich wusste, dass, jeder soll die Feste feiern, wie sie fallen, aber ich war eben einfach schon erwachsen und hatte diesen Erwerbsdruck und musste Geld verdienen und Familie ernähren. Und deshalb war ich dann nach 7 Semestern im Freischuss und habe es eben durchgezogen. Es ist sind keine 18 Punkte geworden. Und deswegen vielleicht muss man den goldenen Mittelweg suchen und es eben nicht in 7 Semestern alles durchziehen. Ich habe es dann tatsächlich eben auch noch mal einen Verbesserungsversuch gemacht. Mhm. Und sich irgendwie eine Messlatte legen, wo man hin will und dann strategischer vorgehen, nur auf Zeit, glaube ich, war auch jetzt nicht so klug bei mir.
Ja, genau. Das juristische Denken muss sich ein bisschen setzen. Das braucht eben auch einfach so ein bisschen Zeit, um irgendwie sich da so ein bisschen runterzurieseln und irgendwie diese Art, die man denkt, sage ich auch immer, also Geschwindigkeit im Studium ist möglicherweise der falsche Weg und bringt möglicherweise nicht das Beste raus. Sie haben aber dann direkt weitergemacht, ne? Sie haben das zweite direkt angeschlossen und schon mit dem klaren Ziel, auch Rechtsanwältin oder sowas zu werden? Oder hatten Sie einen anderen Berufswunsch oder wollten Sie es mal treiben lassen?
Nee, auf jeden Fall. Von Anfang an wollte ich Rechtsanwältin sein und das war mein Ziel. Rechtsanwältin und Notarin in Berlin ist das möglich und da habe ich drauf hingearbeitet und das eben auch.
Aber haben Sie denn da auch schon gedacht, also wenn man das jetzt hört, Ihre Biografie und wenn man weiß, Sie wurden da so ein bisschen, nein, ich will das nicht verniedlichen, also Sie sind in der Diktatur aufgewachsen, da stellt man sich dann vor, dass sie sozusagen wie Frau Clooney quasi jetzt für die Menschenrechte und in diese Richtung gehen und dann, jetzt sagen Sie schon Rechtsanwältin und Notare, das klingt fast schon so ein bisschen
gesetzter?
Ja, bieder hätte ich fast gesagt, also so ein bisschen, ne, so ein bisschen bürgerlicher im Sinne von, also man hätte vielleicht erwartet, gerade weil Sie ja auch selber gesagt haben, Sie sind so ein bisschen aufmüpfig gewesen, sage ich jetzt mal positiv gewendet, ja, also so ein bisschen konnten Ungerechtigkeit jetzt nicht so richtig gut ertragen. Und das war natürlich eine andere Dimension von Ungerechtigkeit, die sie ertragen haben. Und da wirkt jetzt sozusagen das Notarwesen jetzt nicht unbedingt als das Naheliegendste, sagen wir es mal so.
Das kann sein, aber ich finde, dass es gibt gute Gründe dafür. Ich habe jetzt ja auch einen anderen Lebensweg inzwischen oder einen anderen Lebensplan. Ja. Aber damals hatte ich zum einen Erwerbsdruck, heftig. Ich war jung. Nach der Währungsunion haben wir alle bei Null angefangen. Also es ist eben einfach nichts da gewesen. Das heißt also alles, was wir mussten einfach alles neu machen, alles kaufen. Ich hatte ein Kind mit Bedürfnissen und so weiter. Und andererseits konnte ich Immobilien so gut. Ja, gut. Das war einfach eine Begabung. Ich habe Immobiliarsachenrecht. Ich habe gute Punkte geschrieben.
Unser Dekan ist begeistert, der Zivilrechtler.
Ja. Also tatsächlich, man muss ja auch sehen, wo sind die Begabungen und Zwangsvollstreckung, Immobilien und so weiter. Das war alles so mein Ding. Und deshalb bis heute verfolge ich das. Ich bin ja, wie Sie mich vorgestellt haben, ja nicht nur Autorin und Ehrenamtspolitikerin, sondern ich gehe auch jeden Morgen an einen Schreibtisch und arbeite. Und die Immobilien und die Vollstreckung haben mich bis heute nicht verlassen. Denn wenn man was kann, dann soll man es eben doch machen.
Ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte, dass es vielleicht auch gar nicht mehr nötig ist. Man kann sich eben an vielen Stellen jetzt für das Recht auch einsetzen. Sind ja dann, auch wenn Sie Rechtsanwältin waren oder sind, auch Organ der Rechtspflege. Aber es ist eben auch gar nicht mehr notwendig, sich jetzt sozusagen so offen und so wild, wissen Sie, was ich meine, für die demokratische Ordnung einzusetzen, weil es eben jetzt auch ein System ist, was im Kern jedenfalls funktioniert.
Ja, oder vielleicht, weil man es auch kann. Also ich finde es zum Beispiel super, dass ich, wenn ich was sehe, es jederzeit überall ansprechen kann. Ja. Und ich habe meinen Rucksack bei, ich habe immer ein Edding, ich habe immer Papier und wenn ich irgendwo eine Demo sehe und ich bin der Meinung oder ich bin eine andere Meinung, dann schreibe ich mir ein Schild, dann stelle ich mich daneben und die halbe Stunde hat man eben immer. Und das ist ja, ich komme aus einem System, da haben die Leute schon, wenn die ihren Stift rausgeholt haben und das Plakat, dann haben die schon weggefangen und weggebracht. Und ich bin bei Versammlungen gewesen, gerade eben 1989, da sind Leute verschwunden und man hat sie am nächsten Tag nicht wiedergesehen. Und jetzt ist es so, wenn ich irgendwo hinkomme und da passt mir was nicht, dann mache ich den Mund auf und dann kläre ich das direkt vor Ort und dann ist die Sache auch schon wieder.
Und wenn es mal hart auf hart kommt, was bei Ihnen, wenn wir gleich drüber sprechen, durchaus ja mal passiert, kriegen Sie vielleicht sogar Polizeischutz von dieser Staatsgewalt, die Sie dann also beschützt, wie Sie ihr Versammlungsrecht auch alleine mehr oder weniger ausüben und dann kommt jemand und hilft Ihnen im besten Falle. Idealerweise soll es dazu gar nicht kommen, aber Sie kriegen sozusagen ja auch vom Staat nicht das Gefühl vermittelt, dass Sie hier etwas tun, was irgendwie unerwünscht wäre.
Das ist auch wirklich ein großes Privileg und ich merke das bei ganz vielen Leuten, die noch etwas älter sind als ich und auch aus der früheren DDR kommen, dass das Misstrauen drin ist. Das heißt, die können ganz oft diese Gewaltenteilung nicht akzeptieren oder auch die Hoheitsgewalt oder haben Probleme mit Bundeswehr oder Polizei, mit Uniformierten, weil die noch was anderes erfahren haben. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich eben jung genug war, zu erkennen, dass das jetzt hier was Gutes ist. Ich habe am Wochenende mit Menschen gesprochen, die heftig islamistisch unterwegs sind und habe Gegenrede gehalten und neben uns standen kernige Polizisten und haben dafür gesorgt, dass wir dieses Gespräch führen konnten, wir nicht übereinander hergefallen sind und dass auch die Islamisten sagen konnten, was ihnen wichtig ist und denen war extrem wichtig, mir zu erzählen, dass sie nichts sagen dürfen. Und dann habe ich gesagt, das tun sie gerade unter Polizeischutz und zwar von Angesicht zu Angesicht. Wir reden darüber. Ich wüsste gerne, wo bei Ihnen der Unterschied liegt. Und da bin ich dann auch immer total angezickt, weil ich Diktatur eben noch kenne. Und wenn mir also jetzt hier einer erzählt, wir sind in der Diktatur 2.0 oder DDR 2.0 und was man eben so jeden Tag hört, dann denke ich immer, alter Falter.
Abenteuerurlaub in Syrien und wir sprechen. Ja,
genau. Und das ist wirklich schrecklich. Ich habe nämlich zum Beispiel auch mit einem Syrer gesprochen, der gerade seinen deutschen Pass bekommen hatte und sehr glücklich war. Der hat dann hier Maschinenbau studiert und hat mir so einige Gesprächspartner vermittelt. Sehr gebildeter, sehr feiner Mann, deutscher als wir alle, denn der ist verheiratet, hat eine Katze und einen Hund zu Hause und geht abends immer schön nach Hause und guckt Tagesschau. Und der hat mir dann eben Menschen gebracht, mit denen ich gesprochen habe, mit denen kaum ein Konsens zu erreichen war, was, sagen wir mal, unser Wertesystem betrifft, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und trotzdem ist unser Land so großartig und erlaubt Versammlungsfreiheit von Menschen, die ihm vorwerfen, keine Freiheit zu gewähren.
Ja.
Das finde ich schon ziemlich toll. Das habe ich anders erlebt.
War das auch dieses neu empfundene und auch tatsächlich verwirklichte, weil empfunden haben sie es ja schon vorher, sie konnten es nicht ausleben, aber dieses neu jetzt zu verwirklichende Freiheitsgefühl der Grund, warum sie sich dann für die FDP entschieden haben? Denn sie sind ja dann in eine Partei eingetreten, vergleichsweise spät. Man hätte ja erwartet vielleicht, dass sie so politisiert, wie sie waren, vielleicht mehr oder weniger schon direkt nach der Wende sich da den Weg in eine Partei suchen. Das haben sie nicht getan, sondern sie haben erstmal, wie Sie es berichtet haben, Ihre Ausbildung gemacht, dann Ihr Studium gemacht und dann haben Sie auch nach dem Studium noch eine Zeit lang gewartet, wenn man so will, ja, und haben dann erst vor ziemlich genau 10 Jahren den Schritt in eine Partei gewagt und das wurde dann die FDP. Wieso die FDP und ist das tatsächlich mit Ihrer Biografie zu erklären und steht die FDP eigentlich heute noch für diese Freiheit, die Sie damit vielleicht verbinden?
Zunächst war ich so jung, dass ich gedacht habe, ich brauche keine Parteimitgliedschaft.
Die mir dann wieder einengt.
So, ich bin ja mit lauter politischen Leuten zusammen gewesen. Die Bündnis 90 Leute haben mit mir die Friedliche Revolution gemacht. Und die Linken wurden, die SED wurde PDS und die Linke. Und mein Pfarrer Rainer Eppelmann wurde Abrüstungsminister in der DDR, ein CDU-Mann. Und ganz viele Leute um mich herum waren politisch engagiert. Aber ich habe für das, was ich wollte, nämlich eine liberale Demokratie feiern, das irgendwie nicht gebraucht. Und es hatte vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass Liberalismus in der Staatsbürgerkunde der DDR eigentlich das allerletzte war. Bourgeois und der Klassenfeind und ganz übel. Und ich überhaupt mich erstmal mit diesem negativ belegten Begriff in der neuen Gesellschaftsordnung identifizieren musste. Meine Uni hat viel getan, denn es gab das Volkszählungsurteil, Staatsrecht und 1 und 2 und so. Und ich wurde schon deutlich politischer. Und dann kam in der FDP ein Tiefpunkt 2013 und da kam irgendwie mein Herz für Loser. Und ich habe gedacht, jetzt gehst du in eine Partei, die brauchen dich. Und außerdem erreicht man vielleicht auch eher was für die Gesellschaft, wenn man sich Verbündete sucht. Und so bin ich eigentlich zur FDP gekommen, Bürgerrechte. Mhm. Und dass sie am Boden waren. Und ich damals schon die Ahnung hatte, dass sie vielleicht nicht immer die richtigen Prioritäten setzen. Denn das Thema Bürgerrechte und auch Werte, Kompass oder sagen wir mal auch unser Grundgesetz kommen mir manchmal ganz schön kurz, auch jetzt bei den Liberalen. Und gerade dann muss man, glaube ich, bei der Stange bleiben. Hm.
Ja, Sie haben ja schon vorhin gesagt, auch in der DDR sind da geblieben und haben dann da aufgeräumt, in Anführungsstrichen, dann bleiben Sie jetzt auch in der FDP. Da haben Sie vielleicht noch mehr zu tun. Aber das ist ein anderes Thema. Also tatsächlich sind Sie dann im Kommunalbereich tätig gewesen und haben dann auch Kommunalpolitik betrieben. Ein Bereich, den ich jetzt hier gar nicht so sehr vertiefen möchte, wo ich nur den Zuhörern und Zuhörern nochmal sagen möchte, das ist der vielleicht unterschätzte Bereich des Politischen ist überhaupt. Medial findet da praktisch ganz, ganz wenig statt. Dabei ist es eigentlich ja der Bereich, der uns im täglichen Leben am meisten betrifft. Also
wo wir fast über 1 Million Leute
Und gibt es eine Kita haben. Oder nicht? Ja. Das ist etwas, was mich im Tagesgeschäft quasi beschäftigt. Wie ist die Umgehungsstraße? Gibt es ein Theater? Gibt es ein Schwimmbad? Gibt es ein Freibad? Gibt's
alles im Ehrenamt. Alles im Ehrenamt und fast 1 Million Menschen, denen man die ganze Zeit eben nicht genug
Aufmerksamkeit gibt, weil man immer sozusagen in die Bundesebene schaut und überlegt, welche Entscheidung jetzt vielleicht doch wieder die Koalition getroffen hat, die mich wahrscheinlich jedenfalls in den nächsten Jahren oder wenn überhaupt dann nur sehr, sehr, sehr mittelbar betrifft, während gleichzeitig im kommunalen Rat gerade darüber beschlossen wird, wo die Umgehungsstraße langläuft, die vielleicht durch meine Straße fährt. Also diese Dinge kommen mir immer viel zu kurz, auch medial und auch die Medien stürzen sich auf die Bundespolitik, ein bisschen noch auf die Landespolitik, auch die wird schon kaum wirklich medial begleitet, aber die Kommunalpolitik wurde lange Zeit und wird immer noch bisweilen eher ein bisschen belächelt. Man muss sich fast rechtfertigen, wenn man das macht. So, was tust du dir da an? Warum machst du das? Hat so einen muffigen Charakter, so mit schleift. Auch weil wir die Leute nicht genug bezahlen, auch wenn es ein Ehrenamt ist. Mein Vater hat das dann natürlich gemacht, als er in Rente gegangen ist und hat oftmals draufgelegt, wenn er zu irgendwelchen Sitzungen gefahren ist, weil es dann eben nicht erstattet wurde und so. Wo ich finde, dass wir da vielleicht ganz grundsätzlich auch als Gemeinschaft nochmal drüber nachdenken müssen, was ist uns das eigentlich wert, dass die Gemeinschaft sowas hat wie eine Kommunalpolitik, die funktioniert. Aber da laufe ich bei Ihnen wahrscheinlich offene Türen ein, denn Sie haben es ja aus dem Inneren erlebt.
Ja, da laufen Sie bei mir offene Türen ein, weil ich das sehr schätze und immer wieder sehe, was andere Menschen eben überall auf der Welt leisten, in ihren Dörfern und Gemeinden und so weiter und eben in Deutschland eben auch. Und ich habe letztens mit Lokalpresse gesprochen, die erleben genau das Gleiche. Mhm. Auch lokale Presse wird immer gering geschätzt und wird immer verlacht. Aber eine Demokratie erkennt man daran, dass man rausgeht und guckt, ob es in einem Land lokale Presse gibt und ob die frei ist und ob die frei berichten kann. Wenn das nämlich nicht so ist, dann ist man womöglich nicht in einer Demokratie. Aber so ist es eben mit den Kommunalwahlen genauso. Ist man dort frei und kann sich dort Leute frei äußern und was bewegen, dann sind wir als Land gar nicht so übel. Und gerade wenn man sich überlegt, Hochschulpolitik ist so wichtig, man kann sich ausprobieren und so weiter. Und es ist auch ein ganz kleiner Organismus. Deswegen die Geringschätzung von Kommunalpolitik begreife ich überhaupt nicht. Ja. Aber spätestens, wenn die Leute Kinder haben und es eben auch um Kita-Plätze gibt, dann sind die Kommunen auf einmal doch gar nicht so unspannend.
Ja. Frau Breisler, wir könnten darüber noch ganz, ganz lange reden, aber wir müssen ein bisschen sozusagen voranschreiten mit Ihrer veränderten öffentlichen Rolle, die so ein bisschen auch mit Corona ja zusammenhängt. Sie haben nämlich in der Zeit, als Corona ausbrach, eine Zeit, die jetzt fast schon surreal wirkt, wenn man an die Lockdowns und all diese ganzen Sachen denkt und was wir alles nicht machen konnten. Aber Sie sind jedenfalls auch erkrankt und haben das, und auch recht schwer erkrankt, und haben das sehr öffentlich ausgetragen, um auch auf die Gefahren von Corona aufmerksam zu machen und auch deutlich zu machen, dass das alles kein Spiel ist. Und dadurch sind Sie in so eine Situation geraten, dass Sie sich natürlich auch viel mit, ich sag mal, den Schwurblern, wenn man so will, und den Leugnern und so auseinandergesetzt haben. Aber wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass Sie diese Entscheidung getroffen haben, so eine sehr intime Geschichte wie die eigene Krankheit und die eigene Krankheitsgeschichte, auch die längerfristigen Wirkungen, die Sie hatten, so öffentlich zu machen?
Das war leichter. Ich war gesund. Ich habe also dieses Corona-Tagebuch angefangen als gesunder Mensch. Und eigentlich war das ein Telefonat, nämlich mein früherer Mann hatte Corona bekommen. Er saß als Abgeordneter im Bundestag und die waren eingeschlossen worden in ihrem Büro, weil man damals gar nicht wusste, was macht man mit diesen positiven Corona-Tests. Und dann rief er mich aus seinem Büro an, seine Mitarbeiter, sie waren alle eingeschlossen, bis es irgendeinen Plan vom Gesundheitsamt gibt, wie die Leute aus ihren Abgeordnetenbüros im Bundestag denn jetzt dann jeweils in ihre Wohnung isoliert werden. Und er hatte damals sogar eine Praktikantin, die wurde dann 2 Wochen lang in einem Hotelzimmer isoliert hier. Das war sehr spannend. Wir telefonierten also und er sagte, pass auf, melde dich an mit den Kindern, ihr müsst euch testen lassen. Und ach du meine Güte, 2 Wochen lang eingesperrt. Wie kommt der Müll aus so einer Wohnung? Was macht man? Also wir hatten einfach überhaupt gar keine Ahnung, was auf uns zukommt. In einem Mehrfamilienhaus kann man nicht einfach das Treppenhaus benutzen. Wir wussten es nicht. Und dann haben wir gesagt, wenn wir uns diese Frage stellen, wie machen wir das mit dem kranken Mann da, mit der kranken Familie dort? Und wie ist es, wenn vielleicht innerhalb der eigenen 4 Wände jetzt, denn manche gesund und manche krank sind, und es gab natürlich auch keine Impfung, noch lange nicht in Sicht. Und da haben wir uns entschieden, dass wir dieses Corona-Tagebuch machen. Also es war so ein Familiending, weil er telefonieren wollte aus einem eingesperrten Raum heraus. Und dann haben wir überlegt, über welches Medium das laufen soll. Und dann ist es damals die Entscheidung für Twitter gefallen, weil das eben kurze Nachrichten ermöglichte, und er konnte Twitter noch nicht bedienen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das. Und deswegen beginnt das Corona-Tagebuch eigentlich mit der Krankheit meines Mannes. Und da war ich fit wie ein Turnschuh und wusste gar nicht, dass es mich erwischt. Und als es mich dann erwischt, und ich war dann mittelschwer und kam dann auch ins Krankenhaus und kriegte Sauerstoff und so weiter, dann lief das Ding eben schon und hatte innerhalb von 7 Tagen irgendwie 6 Millionen Leute erreicht. Es lagen nämlich auch in Istanbul Leute irgendwo isoliert. Und es waren nämlich auch in Barcelona welche eingesperrt und wussten nicht, wie sie an Nahrungsmittel kommen. Und wir haben uns auf diese Art und Weise dann Informationen zugespielt. Und es war so extrem wichtig, weil ja nichts funktionierte, weil das ja die erste globale Gesundheitskrise war. Mhm. Und dann habe ich es einfach durchgezogen und selber davon partizipiert, weil ich eben Informationen bekommen habe von anderen Betroffenen und andere eben auch. Also es startete eigentlich als Aufklärungsprojekt für die Familie und wurde dann irgendwie größer.
Wurde dann wahrscheinlich auch sehr viel größer, als Sie gedacht haben, denn es ist ja dann wirklich medial auch sehr stark begleitet worden auch und hat dann dazu geführt, dass Sie in zahlreichen Talkshows dann später auch, als Sie wieder gesund waren, auch zu Gast waren, also Markus Lanz, wie ist der eigentlich so privat?
Ich denke, er hat sich nicht privat gezeigt, okay. Aber wir haben uns sehr nett unterhalten. Ja. Ist ein sehr kluger Mensch.
Maischberger? Waren Sie auch, ne?
Ja, ich denke, dass die machen dort ihren Job, ja. Und das sind sympathische Menschen. Ja. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, die Leute kennenzulernen. Gestern hat mir auf Insta einer geschrieben, er würde sich jetzt gerade Markus Lanz ansehen und er findet meine Zähne schön. Also ich habe über Politik gesprochen, über Polizisten und Schutzkleidung und über die Krankheit. Ganz offensichtlich hat jeder so seine...
Ja. Jeder hat so seinen Fetisch, ja, ne? Warum man Markus Lanz guckt. Das ist natürlich
die Zähne. Die Zähne. Waren's. Und als bei dieser einen Talkshow hatte ich auch Schuhe an. Da haben mir auch ganz viele Frauen zugeschrieben. Also jeder, wie er mag.
Gut, aber jedenfalls diese, ich sag mal, Prominenz, die Sie dann hatten, hatte dann auch in gewissermaßen auch Folgen. Die wirkte dann natürlich auch fort. Mhm. Ja, Sie hat unter anderem dazu geführt, dass sie sich auch eben ab dem Zeitpunkt, und korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, jetzt häufiger eben auch diesen Demonstrationen auch aufgehalten haben, die ja dann teilweise gegen die Corona-Politik demonstriert haben und von Diktatur beispielsweise sprachen, was sie ja wahrscheinlich dann wieder so ein bisschen getriggert hat, möchte ich mal vermuten. Man kann sich über alle Corona-Maßnahmen streiten, manche gehen auch zu weit, aber Diktatur ist natürlich, wenn sie zu weit gehen, und es schert keinen. Hier hatten wir Gerichte, die Sachen kontrolliert haben, teilweise auch aufgehoben haben, teilweise nicht. Man konnte sich sehr auch darüber streiten, wie der Staat in manchen Fällen damit umgegangen ist, weil auch der Staat erst auf der Suche war nach der richtigen, nach dem richtigen Weg. Aber sie sind dann auf diesen Demonstrationen auch aufgetreten und haben dann mit ihren berühmten kleinen Schildchen angefangen, wo dann einfach manchmal nur ein Wort drauf stand oder ein Satz, das ist Blödsinn, und ein Pfeil in die Richtung. Und mit dem Angebot aber auch immer darüber zu reden. Aber so ein Schild, wo sie sich dann gerne auch durchaus provokant in die Nähe dieser Leute gestellt haben. Und das haben sie eigentlich seitdem jetzt eben nicht nur für die Corona-Demos gemacht, sondern machen das jetzt regelmäßig. Wir hatten uns eigentlich auch mal verabredet. Ich konnte dann leider nicht, weil ich gerne mal dabei sein wollte. Sie gehen also quasi die öffentlichen Ankündigungen der Demonstrationen so durch mittlerweile. Die werden ja angekündigt in Berlin. Und dann gucken sie sich an, wo es mal wieder ein bisschen wild werden könnte, sage ich mal inhaltlich, und basteln sich dann ihr Schildchen oder nehmen es mit und stellen sich daneben.
Ja, wobei die Themen und die Daten schon eine Rolle spielen. Also zum einen, ich habe hier mit Ex-Verfassungsrichter Papier gesprochen im Herbst 2020. Und da haben wir auch schon Corona-Maßnahmen kritisiert, zum Beispiel die nächtlichen Ausgangssperren. Ja. Ich bin der Auffassung, dass man Fehler machen kann in der Pandemie, wenn es die erste ist, die man so durchlebt. Und ich bin der Auffassung, dass wir auch sehr viel aufarbeiten werden müssen, was schiefgelaufen ist. Trotzdem fand ich das manchmal ziemlich gefährlich bei Versammlungen, wenn es darum ging, Menschen aufzuknüpfen oder standrechtlich zu erschießen. Und das hat ja nicht mehr aufgehört.
Diese Geschichte mit dem Galgen.
Und dieses mit dem Galgen durch die Gegend tragen und dann Feindeslisten. Ich kannte das eigentlich schon von Rechtsextremisten. Ich bin in Mecklenburg-Vorpommern ein paar Jahre gewesen und bin auf so einer Todesliste gelandet, wo Leute 200 Leichensäcke und Löschkalk bestellen wollten, weil die einfach Kommunalpolitiker eben im Fokus hatten. Und daher kannte ich eigentlich schon Anfeindungen, aber was dann durch diese Pandemie so hochgekommen ist, das finde ich schon ziemlich beängstigend, weil das, also weil da eben immer auch Verschwörungserzählungen mit dabei waren. Und das war dann, in der Zeit habe ich angefangen, zu Versammlungen zu gehen, die ich nicht mittrage. Früher, ich weiß nicht, wie Sie das gemacht haben, bin ich also zu Demos gegangen, mit denen ich übereinstimmte in bestimmten Sachen. Also wo es darum ging, also irgendwelche Grundrechte durchzusetzen oder und so weiter. Jetzt gehe ich zu Demonstrationen, wo ich Gegenrede halte. Es ist also einfach was anderes. Es hat eben mit Corona angefangen, dass ich dorthin gegangen bin und gesagt habe, ihr könnt ja sagen, Corona ist eine Erfindung, aber schaut mal, ich hatte Corona, geht mir richtig schlecht. Und lasst uns darüber reden.
Genau, weil das waren so diese ersten Schilder.
Das waren so diese ersten Schilder, weil ich gedacht habe, man muss doch wenigstens sagen, Ihr könnt ja gegen jede Maßnahme sein, aber zu behaupten, dieses Virus gäbe es nicht und es sei eine Erfindung, und da sind wir jetzt wieder, der Juden, der Weltjuden, die uns hier alle die WHO und die Bill Gates im Griff haben.
Und George jetzt, Soros und so
weiter. Ja, und jetzt sind wir 2023 und Juden haben Angst um ihr Leben. Und das zeichnete sich damals eben schon ab. Und deswegen bin ich dorthin gegangen und seitdem suche ich mir Versammlungen, bei denen ich finde, da muss jetzt einer von Angesicht zu Angesicht Gegenrede halten. Das hat also wenig nur mit Pandemie und Corona zu tun, sondern eigentlich mit Delegitimierung. Dass man sagt, also da sind Leute, die haben zu wenig Respekt vor unserer Verfassung.
Verstehe. Aber das ist ja, so wie Sie es jetzt schildern, klingt das alles sehr heroenhaft, finde ich auch genau richtig. Ich finde das auch total toll und ich verfolge das mit großer Freude. Sie stellen das ja auch immer, man kann das ja bei Social Media auch verfolgen und das ist auch schön, aber es ist nicht ganz ungefährlich, oder? Also ich kann mir das sowieso so auch theoretisch schon vorstellen, dass das möglicherweise provokant wirkt. Soll es ja auch und es soll ja auch zeigen, was das Wort vielleicht auch einfach kann, denn sie sind natürlich nie gewalttätig, sondern sie stehen einfach da, halten ein Schild hoch und sagen, das ist Quatsch. Und das triggert die Leute natürlich wahnsinnig schon, aber das wird auch schon ein paar Mal gefährlich, ne?
Ja, 2023 ist jetzt ein blödes Jahr. Also vorher war das echt in Ordnung. Ich bin geschubst oder bespuckt worden. Das ist jetzt aber auch nichts Schlimmes. So ist, man darf nicht eitel sein, wenn man hingeht. Also man hört die ganze Zeit, dass man eben hässlich ist, erschossen gehört und sonst was, rumopfert und sowas. Also man darf eben einfach überhaupt, wenn man in der
Politik ist. Nichts für Mimosenhafte, ne?
Nee, sollte man nicht eitel sein. Aber jetzt 2023 bin ich wirklich zweimal geschlagen worden, einfach so. Einmal auf einer linken Demonstration von einem, der eben pro-russisch unterwegs war und den ich überhaupt nicht für voll genommen habe, weil es ein älterer Herr war. Und ich gedacht habe, wenn ich den zurückhaue, der steht ja dann eben auch nie wieder auf. Das heißt, man muss ja auch wirklich selber sich so im Griff haben, dass man, obwohl man geschlagen wird, nicht.
Und der hat sie einfach ins Gesicht geschlagen,
oder? Der hat mich ins Gesicht und auf die Brust geschlagen. Dann kamen Passanten und haben versucht, ihn von mir wegzuzerren, weil der dann mit seiner Fahnenstange ständig weiter nach mir geschlagen hat. Und ich stand wirklich mit einem Schild, das ist Quatsch.
Ja.
Und das war schade und das war am 3. Juni und dann am 3. Oktober.
Aber es hatte keine, also sind dann heil, also sonst heil rausgekommen, sag ich jetzt
mal. Ja,
keine größeren Verletzungen.
Nö, es hat noch eine Weile wehgetan. Ja. Seitdem trage ich zum Beispiel jetzt im Winter, ist es sehr schön, Schutzkleidung unter meiner gelben Jacke. Weil das ist eben unschön. Ich bin jetzt auch nicht die stabilste, wenn mich einer schlägt, dann kriege ich halt auch blaue Flecken. Deswegen, das war doof. Und dann war ich am 3. Oktober bei einer rechten Demonstration, auch wieder pro-russisch, aber eben vor allem eben anti-amerikanisch und
Verschwörungskram.
Mhm. Und dann schlug mich ein junger Kerl und der war doppelt so groß und doppelt so breit und war sich nicht zu blöde, eine kleine, bebrillte Frau zu schlagen. Da habe ich wirklich...
Mit auch wieder ins Gesicht direkt, oder?
Nee, auf die Schulter, aber ja. Ich... fand es trotzdem unangemessen. Ja. Und also das war jetzt in diesem Jahr zweimal und danach auch nie wieder, aber jetzt war ich in den letzten zwei Wochen bei pro-palästinensischen Demonstrationen, wo es um Islamismus ging. Es ging nicht um Palästina oder Gaza, sondern ich habe mir gezielt Veranstaltungen rausgesucht, wo es krassen Islamismus gibt. Und bei der ersten hatte ich das allererste Mal in meinem Leben wirklich solche schreckliche Angst. Wirklich, ich habe bis zum nächsten Tag unter Adrenalin gelitten und gezittert. Und weil da waren alle Regeln, die ich kannte, außer Kraft. Die Frauen waren brutal und gefährlich und gemein. Und die da war nichts mit. Ich immer fette Kette und Brille und ich gehe dann immer mit ganz offensichtlich Tussi-mäßig zu einer Demonstration, damit man mich nicht für links, rechts, Antifa oder sonst was hält. Ich trage einen Elendswirn, damit es auch wirklich schwer ist, jemanden zu schlagen. Und trotzdem waren die so gewaltbereit und so grausam, dass ich beim letzten Mal dann Polizeischutz hatte bei der Versammlung. Und das war das erste Mal in meinem Leben. Und das war gut zu wissen.
Ja. Aber schrecklich zu wissen.
Ja, und auch schade, ehrlich gesagt, das hat zwei Polizeikräfte gebunden, während ich gearbeitet habe, die ganze Zeit hinter mir hergelaufen sind. Ich war unflexibel. Das ist doch keine schöne demokratische
Das heißt, Sie hatten den Polizeischutz auch nach der Demonstration?
Nee, oder? Sondern eben während der ganzen Zeit.
Während der ganzen Demonstration. Ja, also ich finde das beeindruckend, was Sie machen, dass Sie sich davon auch nicht abhalten lassen. Also machen Sie das weiter und ich verspreche, irgendwann komme ich dazu. Also wenn wir den Termin finden und ich da bin, stelle ich mich da mit Quatsch daneben und mache das auch. Bin ich gespannt, ob ich mich das überhaupt traue. Ich bin gar nicht so sicher. Also das ist auch so eine Sache, die man sich ja erstmal, Sie haben ja schon Erfahrung, ja, sind ja knallhart und machen das. Aber ich, mal sehen. Also ich freue mich drauf, ist das falsche Wort, aber ich bin gespannt. Also das machen wir auf jeden Fall.
Abgemacht.
Sie haben dann Ihre Erfahrung, die Sie gemacht haben, in einem Buch verarbeitet. 2021 haben Sie es geschrieben, Demokratie aushalten, heißt es, mit Ausrufezeichen, wenn ich richtig entsinne, über das Streiten in der Empörungsgesellschaft. Ist das eine Reaktion auf die Erfahrung, die Sie seit 2020 machen, oder tragen Sie es schon länger mit sich rum, dieses Buch?
Nein, das ist tatsächlich ein Ausfluss dieser Pandemiezeit, würde ich sagen, wo es da wirklich ja richtig schlimme Extreme gab, wo es also Menschen gab, die schlimme Verschwörungserzählungen erzählt haben und dann auch welche, die eben alle Grundrechte am liebsten sofort abgeschafft hätten. Also diese beiden Pole Und dieses am besten alle zwangsimpfen oder eben auf gar keinen Fall impfen, wir werden alle sterben, das führte ja zu einer Empörungsspirale. Das war ja kaum auszuhalten. Und ich erinnere mich, als wir aus der Quarantäne entlassen wurden, wir sind im März, hatten wir Corona, und da rief uns das Gesundheitsamt an und sagt, lassen Sie Ihre Kinder nicht allein raus. Wir hatten schon Fälle, wo die Leute übergriffig geworden sind gegenüber Corona-Patienten. Und dann sind wir mit den Kindern mitgegangen. Und ich habe als Erwachsener nach ein paar unangenehme Begegnungen gehabt, aber auch meine Kinder haben dann eben so Sachen erlebt, wir dürfen nicht mit euch sprechen, denn ihr hattet Corona. Und so, es war, wir reden darüber, über die Zeit vor der Impfung und so, ja. Es hat sich alles geklärt. Trotzdem finde ich, das ist eine komische Gesellschaft, wenn man nicht miteinander redet, sondern eben so gegeneinander agiert. Und das, jetzt haben wir es schon wieder. Wir haben den zweiten Krieg. Wir haben in der Ukraine Krieg, und man sieht diese Pro- und Kontra-Demonstration. Und jetzt haben wir den 7. Oktober gehabt, und es gibt wirklich Menschen, und ich fall vom Glauben ab. Ich war am Wochenende bei einer Demonstration und ich hatte ein Schild, auf dem steht oder stand, die Vergewaltigung von israelischen Frauen ist kein Freiheitskampf, kein pro-palästinensischer Freiheitskampf. Ich glaube, da sind wir uns wirklich alle einig, dass man nicht in ein anderes Land geht, dort Frauen vergewaltigt, dann zurückgeht und sagt, das war für ein freies Palästina. Und ich habe hunderte Menschen gesprochen, die der Auffassung sind, dass diese Frauen nicht vergewaltigt wurden, dass sie zu Recht vergewaltigt wurden, dass sie eben kaputt gemacht werden müssen, dass sie keine Kinder mehr kriegen dürfen, dass sie unfruchtbar vergewaltigt werden müssen und. Und immer wieder Leute, die sagen, das ist alles nicht passiert, haben die ja schon längst alle zugegeben, die lügen die ganze Zeit. Und dann, das war auch bei Corona so, jetzt ist es wieder so. Und dann zeigt man den Beweis. Oh nee, das ist alles nicht wahr. Und ich finde, das zeigt doch nur, dass unsere Gesellschaft wirklich Gegenrede von Angesicht zu Angesicht genau bei solchen Situationen braucht. Denn ansonsten wäre das nämlich wieder so eine Demo, die wir alle von früher kennen. Die gehen nach Hause, die rufen ihre Parolen, fühlen sich alle total bestätigt, weil sie sich in ihren Blasen bewegen. Dann gehen die nach Hause und sagen, jetzt haben wir aber Palästina befreit. Mhm. Und da hat keiner auch mal darüber nachgedacht, dass da eben womöglich es auch andere sehr gut vertretbare Auffassungen zu gibt. Und damit komme ich zurzeit wirklich schwer klar. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, weil das auch meine politische Arbeit ja.
Was würden Sie sagen, korrigiert. Was ist die zentrale These? Wenn Sie das in zwei Sätzen, das schaffen Sie wahrscheinlich nicht, aber in zwei, drei Sätzen, was ist Ihre zentrale These und was ist Ihre zentrale Forderung vielleicht auch? Was müsste sich ändern, um Demokratie aushalten zu können?
Ziel in Erwägung, dass du dich irrst. Also ich habe angefangen 1985 politisch aktiv zu sein, und diese Erkenntnis, dass ich zu Demonstrationen gehen muss, um zu widersprechen, die habe ich 2020 bekommen. Das heißt, alles, was ich vorher gemacht habe, war vielleicht gar nicht zielführend.
Also es war von der Überzeugung getragen, man hat Recht, und jetzt muss man es irgendwie durchsetzen und war ja, gar nicht bereit,
sich... Und man geht zu einem Wahlkampfstand oder man sucht sich seinen Freundeskreis, man sucht sich seine Blase, und dann wird man immer schön bestätigt und man beschäftigt sich gar nicht mit anderen Menschen. Also Ziel in Erwägung, dass du dich irrst, wäre, glaube ich, das allererste, was ich einem Politiker oder einem Demokraten sagen würde. Und zweitens, widerspreche an Ort und Stelle sofort von Angesicht zu Angesicht. Geh nicht nach Hause und schreibe eine Pressemitteilung, wenn du was gegen die Hochschulpolitik hast, sondern geh zu der Hochschulveranstaltung, such dir deinen Ansprechpartner und kläre das an Ort und Stelle. Denn dort sind die Leute, die brauchen dort den Widerspruch, die müssen was verändern. Und so mache ich das jetzt bei den Demos auch. Ich gehe nicht nach Hause, ich gehe nicht zu Twitter und schreibe hinterher, das war jetzt aber ganz schrecklich auf dieser Demonstration mit diesen Leuten dort, sondern ich gehe zu den Leuten und sage, Leute, das war jetzt aber wirklich ganz schrecklich. Mhm. Und damit hoffe ich,
haben Sie denn da auch schon positive Erfahrungen gemacht? Also Sie haben natürlich jetzt, ich habe ja auch gefragt nach den Negativen vor allen Dingen auch, aber gibt es denn auch so Momente, wo Sie das Gefühl haben, das kommt an? Denn oft kann ich mir jedenfalls vorstellen. Sind das ja so geschlossene, homogene Gesellschaften? Sie haben gesagt, sie werden angespuckt und so weiter. Wo jetzt nicht unbedingt die Bereitschaft auch zu einem, ich sag mal, kritischen Dialog mit Änderungswillen da ist. Haben Sie denn auch was Positives zu berichten?
Fast nur Positives. Okay. Wir sprechen nur über Negatives. Ja. Das ist irgendwie auch so eine Sache, die natürlich die Wahrnehmung verzerrt. Fast alles, was ich mache, ist ja erstens selbstgewählt, selbstbestimmt, und ich würde es nicht tun, wenn ich nicht was davon damit bewirken würde. Deswegen, bei den Corona-Demonstrationen war es ganz oft so, dass ich am Ende schon erwartet wurde. Weil Menschen da irgendwie in so einer Sekte waren und nicht von alleine wieder rausgekommen sind. Und dann, ich gehe auch zu keiner Demonstration ohne Ansprechpartner, ohne Vereine, mit denen man sich kurz schließen kann, weil man aus irgendeiner Szene raus will. Oder ohne Kontaktdaten von Politikern, die auf der kommunalen oder auf der Landes- oder Bundesebene für dieses Thema zuständig sind, worum es gerade geht. Ich habe immer Zettel und Stift dabei, ich habe immer ein Grundgesetz dabei. Ich bin also wirklich, ich habe den Rucksack ja nicht umsonst, ich gehe hin und bin darauf vorbereitet, Menschen zu treffen. Und gerade bei Corona war es wirklich so, dass Leute gewartet haben, weil die eben Leidensdruck hatten und nicht wussten, wie sie irgendwas durchkriegen. Manchmal war es sogar nur eine Kita-Initiative, die dann zu dieser Versammlung kam und gesagt hat, jetzt ist bei uns die Kita zu, wir sind Eltern, wir sind verzweifelt, wir wissen einfach nicht weiter, wir müssen ja irgendwie arbeiten, aber unsere Kinder sind eben jetzt zu Hause. Oder waren es andere Sachen, und dann konnte ich eben vor Ort helfen. Deswegen würde ich schon sagen, es ist extrem wichtig. Und jetzt bei dieser pro-palästinensischen Demonstration am Wochenende, da habe ich auch viel Positives erlebt. Jetzt von der Gewalterfahrung jetzt mal abgesehen, habe ich mich mit dem netten Maschinenbauer aus Syrien unterhalten, der so manche Bildungslücke bei mir geschlossen hat. Denn meine Informationen sind ja wie so ein Bildungsbürger erarbeitet. Ich lese also mir was an. Und der kam aus Syrien, der hatte Fluchterfahrung, dann ist der hier angekommen, hat hier studiert, ist jetzt deutscher Staatsbürger und geht ja auch wählen und erzählt also aus seiner Perspektive. Und seine Perspektive zu hören, bringt mich ja auch weiter. Also ich reg mich schnell wieder ab, wenn es ruppig war, und dann hinterher sehe ich den Mehrwert.
Okay. Hat sich denn mal nach einer Demonstration auch mal jemand schriftlich bei Ihnen gemeldet? Oder
Ganz oft.
Und war nicht in der Lage, quasi vor Ort vielleicht das zu reflektieren oder sich auf Sie einzulassen, aber Ihnen dann vielleicht, weil es die Person beschäftigt hat, das Gespräch, ja, dass Sie dann hinterher...
Ich habe also zum Beispiel eine Frau gehabt, die hat mir hinterher geschrieben, weil sie sich so über mich geärgert hat. Ich spreche nämlich mit den Leuten und sage, schauen Sie mal bei diesen Corona-Demonstrationen, sie laufen mit Antisemiten rum. Und da ist die identitäre Bewegung und da sind die und die. Und sie laufen hier mit ihrer Zimbel und mit ihren Rasseln und sagen, sie sind Grünwähler, aber sie sind eben, sie glauben nicht, also sie sind Homöopathen und weiß ich was, und sie glauben nicht an die Medizin. Und sie laufen mit ganz straffen Rechten. Und da war die richtig angepiekst. Das war eine Frau aus Baden-Württemberg, die extra nach Berlin zu einer Demonstration gekommen war. Und dann schrieb die mir und sagte, da habe ich ihre Gefühle verletzt. Und dann habe ich ihr geantwortet. Und dann kam die nochmal zu einer Demonstration, hat auf mich gewartet und hat gesagt, so, jetzt habe ich nochmal alles dabei. Ich will das jetzt vorlesen, jetzt müssen Sie sich das anhören. Und das passiert mir doch recht oft, dass ich hinterher mit den Menschen in Kontakt bleibe und wir uns austauschen. Erstens lerne ich dazu und lerne auch aus meinen Fehlern, die ich mache. Und andererseits finde ich das ja wichtig, Menschen, die zum Beispiel, ich war da, als der Sturm auf die Reichstagstreppe passierte, wenn man solchen Leuten die Schwungmasse entzieht, weil man mit 1, 2, 3 gesprochen hat und gesagt hat, Leute, es gibt auch demokratische Lösungen für euer Thema, dann hat man doch schon was. Also wenn ich einen dort erreicht habe, der nicht mitstürmt, dann habe ich doch schon was erreicht. Wir haben doch beim Kapitol gesehen, wie schlimm es ausgehen kann.
Ja, ja, absolut. Frau Breisler, wir könnten noch Ewigkeiten über Demokratie reden. Meine Studierenden, die hier sitzen, wissen auch, dass ich das Thema doch bisweilen hier und da streife. Wir kommen so ein bisschen jetzt schon zum Ende jedenfalls des offiziellen Podcast-Teils. Und da habe ich immer so ein paar Fragen, die ich am Ende stelle, die jetzt nicht wirklich mit dem Thema zusammenhängen, sondern die einfach nur kurz mit Ja oder Nein oder ganz knapp beantworten dürfen. Ja? Was würden Sie denn sagen, was ist denn Ihr oder wer ist denn Ihr größtes Vorbild in Demokratiefragen? Oder wo sagen Sie, das ist eine Person, wo ich wirklich sagen würde, die beeindruckt mich?
Mein allergrößtes Vorbild in Demokratiefragen ist heute Joachim Gauck. Man kann, ich weiß zu wenig über sein ganzes Leben, aber der frühere Bundespräsident hat im Augenblick eine Weisheit und als Theologe ein juristisches Gespür, das ich sehr bewundere.
Haben Sie mal getroffen?
Ja, also tatsächlich stehen wir etwas in Kontakt. Ich hatte mit ihm eine Lesung, und schätze ihn sehr.
Lieblingsstadt.
Das ist ja wohl keine Frage.
Das ist ja wohl, da wird sie gleich berlinerisch,
Na,
ja?
aber echt, Berlin, logisch.
Ja?
Na.
Und im Ausland haben Sie da auch irgendwie so ein Ziel,
Ja,
was Sie immer wieder
ja.
anstreben?
Jederzeit würde ich in London oder Rom leben.
Gut. Lieblingsland?
Na, Mainz, das Wiedervereinigte. Dafür habe ich eine Menge gelitten. Schön, dass es das gibt. Schöne Demokratie, nicht perfekt, aber schon nah dran.
Lieblingsbuch?
Jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwas ganz was Großartiges,
Nö, überhaupt nicht.
intellektuell Anspruchsvolles
Gar nicht.
sagen,
Es geht bis hin zu lustigem
aber
Taschenbuch, wenn Sie wollen.
wenn es um Wertekompass geht, dann finde ich, es gibt ein Buch über eine Frau, die als junges Mädchen ins KZ gekommen ist, und das heißt Weiterleben, eine Jugend. Und ich würde sagen, es gibt kein Buch, was mich so erschüttert und bis heute beschäftigt hat, weil ich weiß nicht, kein Mensch kann sich vorstellen, wie man sowas überleben kann und danach
Ein fröhlicher Mensch werden
ein
kann.
fröhlicher Mensch werden kann. Ich habe das wirklich, und da sind Geschichten drin, unvorstellbar. Und gerade jetzt, heute, gibt es die Leute, die das alles erlebt haben, und die haben gerade wieder Probleme, ihr eigenes Existenzrecht durchzusetzen. Also ich glaube, es ist von Ruth Klüger, Weiterleben, eine Jugend. Das Buch ist lebensverändernd.
Haben Sie denn vielleicht auch, bevor es allzu schwer wird, auch ein banales, einfaches, lustiges, entspanntes Buch, was Sie einfach gern zur Hand genommen haben, wo es nicht ganz so.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar gibt es ein sehr schönes Kinderbuch, Detektiv Pinky.
Okay.
Und das habe ich all meinen vier Kindern vorgelesen. Es ist ein sensationelles Buch. Detektiv Pinky ist Knabe, der im Waisenhaus ist, und er hat faustdick hinter den Ohren.
Okay, sehr gut. Letzte Frage, Lieblingsfarbe.
Lieblingsfarbe?
Ja.
Gelb.
Natürlich, das müssen Sie natürlich
Ja.
als FDP-Mitglied
Ja.
so sagen. Und Sie sitzen hier, das kann ich den Hörerinnen und Hörern sagen, auch mit einer gelben Lederjacke. Also insofern, es stimmt. Vielen Dank, Frau Preißler, dass Sie da waren. Das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.